Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, ein neuer Podcast mit Florian Schwarz,
Tobias Waniek
und
Benita Goodman.
Benita Goodman. Der Name sagt schon, man könnte vermuten, du bist Engländerin, dem ist aber nicht so. Das ist schon mal das Erste, was auffällt. Warum sprechen wir mit dir über den Brexit?
Ihr sprecht mit mir über den Brexit, weil ich euch wahrscheinlich seit Jahren schon mit dem Thema belämmere oder vielleicht nicht unbedingt euch beide, aber sonstige Leute, die ich kenne. Mhm. Ich bin zwar Deutsche, aber wie mein Name schon verrät, versippt in der Anglosphäre, nämlich in England. Ich habe selber lange in England gelebt und bin mit einem Engländer verheiratet. Wir leben aber hier in München. Und der Brexit betrifft uns natürlich persönlich sehr stark und er betrifft mich auch einfach politisch und fast schon ideologisch und auch ins Herz trifft er mich.
Uns betrifft er im Prinzip erstmal nur als Zeitungsleser, man verfolgt das Ganze. Du hast allerdings die letzten Jahre einen Blog geschrieben, auf den wir auch noch kommen, der Brexit on Toast heißt. Jetzt, du sagst, das ist eher eine Gefühlssache oder ist es eine politische Sache oder ist es ein Sammelsurium von Abscheulichkeiten?
Es ist ein Sammelsurium von Abscheulichkeiten, würde ich sagen. Ursprünglich war es hauptsächlich eine Gefühlssache. Und deswegen habe ich auch diesen Blog angefangen nach dem Referendum 2016 und habe das ein paar Jahre begleitet, schreibenderweise eigentlich mehr so für mich selber, um mir das einfach von der Seele zu schreiben und habe aber gemerkt, da gibt es durchaus Interesse und die Leute, viele Leute haben sich auch gefragt, was ist jetzt mit den Engländern los, die waren doch immer so reizend, die sind jetzt alle ganz schrecklich und unsympathisch oder was wollen die sich selber zerstören oder haben sie, was ist da eigentlich los auf der Insel und da habe ich dazu geschrieben, um mich auch selbst vielleicht zu beruhigen und das alles mitzuverfolgen.
Inzwischen mache ich das nicht mehr. Also ich habe das ja schon auch verfolgt immer wieder und das war ja schon teilweise auch sehr, man hatte so fast den Eindruck, es war eine bisschen therapeutische Maßnahme auch, oder?
War eine absolut therapeutische Maßnahme. Ich habe mich damit über Wasser gehalten. Absolut.
Und du bist aber auch, man hat so richtig gemerkt, also jeder, der vielleicht auch selber mal manchmal schreiben muss, wie du da oft in so einen Flow gekommen bist. Also diese Texte den hat man richtig angesehen oder auch beim Lesen gemerkt, da war es richtig,
ja, es ging war richtig auch zur Sache. So.
Das ist so richtig wie so ein Wasserfall.
Genau so. Ich hatte jetzt wirklich so das Bedürfnis und es gibt überhaupt so viel zu sagen und man könnte Jahre über dieses Thema referieren. Es ist aber auch, es hat eben auch viele skurrile Aspekte und interessante Aspekte auch für, ich würde sagen, für Kontinentaleuropäer überhaupt und auch vielleicht gerade für Deutsche, weil oder in Deutschland ist ja schon, ich meine eigentlich, wir bewundern ja heimlich immer die Engländer oder manchmal auch gar nicht so heimlich. Und es war ja auch durchaus auch viel Trauer und zu spüren, auch in der politischen Klasse, würde ich sagen, über die Entscheidung der Engländer. Und Frau Merkel hat ja auch immer wieder unheimlich gearbeitet, um die Franzosen zu zähmen, die also strafen wollten. Hat gesagt, nein, und wir müssen ihnen noch Zeit geben und wir machen noch diese Phase und jene Phase, in der Hoffnung, sie vielleicht doch noch irgendwie bei der Stange zu halten. Es hat jetzt nicht so ganz geklappt, aber also generell ein konsterniertes Feststellen auch, würde ich sagen, dessen, was da in England vor sich gegangen ist.
So eine gewisse Ohnmacht, die sich auch einstellt, weil es jetzt ja vollzogen ist. Also es ist nicht nur dieses Übergangsjahr ist rum, sondern jetzt ist er wirklich auch vollzogen. Und dein Blog, den du geschrieben hast, kann man den so als Startrampe, als Energiebooster nehmen, dass wir jetzt da noch weitermachen in Form eben dieses Podcasts darüber zu sprechen? Oder könnte man eigentlich den Haken am 01.01.2021 machen und sagen, Brexit is done? Und somit gibt es auch keinen Podcast.
Also Brexit ist natürlich überhaupt nicht done. Der wird uns noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte begleiten. Alle Europäer wird das, ich meine, ob das einen jetzt großartig interessiert im Detail oder nicht, aber es ist ein großer Schritt überhaupt auch für die Europäische Union, ein großer Einschnitt, so ein wichtiges Land eigentlich dann auch letztendlich zu verlieren. Und für Großbritannien ist es ein riesiger Einschnitt, dessen Konsequenzen noch überhaupt nicht abzusehen sind. Mhm. Und mein Blog, der damals wirklich das Tagesgeschehen so mehr oder weniger mitverfolgte und eben meine Frustration darüber oder meine Eindrücke, den habe ich schon vor einem Jahr eingestellt, nachdem das Withdrawal Agreement, was Johnson unterschrieben hatte mit der EU letztes Jahr, also nee, vorletztes Jahr, schon im Dezember 2019. Da war dann klar, also der Brexit wird auf jeden Fall stattfinden. Die finden da keinen Weg mehr raus und er wird auch extrem werden. Da habe ich damals aufgehört zu bloggen. Ich hatte keinen Bock mehr. Und jetzt ist es aber, habe ich gemerkt, es natürlich, es begleitet mich, es begleitet viele Leute. Und das Thema ist überhaupt nicht gegessen. Und jetzt würde ich sagen, so in lockerer Plauderrunde macht es einfach natürlich auch mehr Spaß. Und auch Leute wie ihr beide zum Beispiel, die ihr interessiert seid, aber eigentlich jetzt nicht, vielleicht ja, nicht viel drüber wisst oder so.
Absolut.
Und einfach sich darüber zu sprechen.
Das war, glaube ich, eben auch die Idee, oder als wir damals das besprochen haben und uns überlegt haben, was kann man machen? Du hattest ja auch ursprünglich mal geplant oder bist ja da immer noch dabei, das vielleicht auch mal in eine Buchform zu bringen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, naja, vielleicht ist ja so ein Podcast auch ganz schön. Und wir haben tatsächlich ja so diese, ja, kontinentaleuropäische Sicht, die man jetzt so, wenn man das so verfolgt hat, ja, da kennt man so einige Themen. Aber ich glaube, es ist eben auch ganz wichtig, mal nicht nur für uns, sondern vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer, mal zu so ein bisschen aus einer anderen Warte das nochmal zu sehen, ein bisschen mehr Insights zu kriegen, weil ich glaube, da auch so einen persönlichen Bezug mal zu sehen und daran sich abzuarbeiten, ist sicherlich auch nochmal ganz interessant und
spannend. Wir sind auch einfach neugierig, also weil man eben so seine Vorstellung hat von England und man kriegt es natürlich politisch und in den Nachrichten mit, aber man weiß eigentlich detailliert nicht viel. Das heißt, wir könnten durchaus wahrscheinlich über einzelne politische Figuren sprechen, wir können über das Wirtschaftliche sprechen und wir werden immer wieder feststellen, dass wir auch um Europa gar nicht rumkommen. Und
nee,
das Thema,
Europa,
wenn jetzt ein Mitglied draußen ist, und da ist ja eine Lücke.
Ja, Europa steht natürlich da ganz fest dabei bei diesen ganzen Diskussionen. Ich würde sagen, was den Brexit überhaupt betrifft oder unsere Verwunderung oder vielleicht auch die kontinentaleuropäische Verwunderung, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Ich glaube, dazu können wir jetzt hier viele Betrachtungen anstellen und vor allem eben so Kuriositäten aus dem Leben der exzentrischen Insel, weil auch der Brexit letztendlich ja was sehr Exzentrisches ist, weil man sich eben eigentlich logischerweise da überhaupt keinen Reim drauf machen kann. Viele Dinge, die ich an England liebe oder die mich auch an England wahnsinnig machen oder die ich noch nie verstanden habe, obwohl ich schon seit, weiß nicht, 30 Jahren jetzt mit dem Land wirklich sehr eng verbunden bin. Mhm. Wenn wir die hier mal betrachten, ich glaube, da kommen wir auf ganz interessante Perspektiven. Mhm. Und ja, ich glaube, das könnte.
Und eben auch diese sein. Eigenheiten, die wir durchaus, wir alle kennen, schon spätestens seit der Kindheit, in der man dann Asterix bei den Briten gelesen hat. Aber trotzdem, glaube ich, wird es einem jetzt ja nochmal erst gewahr, was man auch verliert. Und wir haben da einige ganz schöne Themen, die wir jetzt in den nächsten 200 bis 300 Folgen dann uns anhören werden.
Also ich könnte locker 200 bis 300 Folgen natürlich bestreiten, das ist ganz klar. Aber
eine kleine Stoffsammlung.
Wir haben eine kleine Stoffsammlung, weil, ich weiß, eine kleine Stoffsammlung, aber ich hatte zum Beispiel überlegt, wir können darüber reden, was Polen, Xenophobie und das Klempnerwesen gemeinsam haben. Oder wir könnten mal erörtern, was ein Prince Albert ist und wie das englische Königshaus mit Deutschland verflochten ist, wie eng oder wie nicht wie eng. Wir könnten drüber sprechen, was Hausbesitz mit Margaret Thatcher zu tun hat oder Teesitten und Vorurteile. Es gibt viele Dinge, die wir da beleuchten könnten.
Teppich und
was ist Dogging und was hat das mit Brexit zu tun? Ich weiß nicht, ob wir das Thema besprechen.
Dogging.
Das ist nicht jugendfrei.
Naja, wir strahlen ja dann ab 22 Uhr erst aus.
Okay. Also wir können auch über James Dyson und seine Staubsauger sprechen und überhaupt die Teppichobsession der Engländer und was das mit dem Brexit wiederum zu tun hat. Also es gibt viel zu beleuchten.
Das ist nämlich auch die Idee, dass das jetzt nicht irgendwie hochpolitisch oder wo man jetzt sagt, da kriege ich jetzt die allerlatest Facts, die ich in der Zeitung nicht rauslesen kann, sondern es ist eher eben auch in diesem Podcast, dieses Gefühl soll vermittelt werden, was denn durch den Brexit jetzt tatsächlich verloren gegangen ist, was wir uns aber auch vielleicht wieder gemeinsam zurückholen können, weil es einfach weil es einfach so skurril ist. Und wir haben jetzt immer drei Begriffspaare gebracht, bisschen wie beim Stanzeln, wo das dann zusammengehört am Ende oder dann doch zusammengehört. Mit was wollen wir anfangen? Mit den polnischen Klempnern, die Xenophobie haben?
Ich würde vorher vielleicht noch zwei Fragen stellen, damit wir vielleicht auch noch mal dich so ein bisschen besser kennenlernen. Ja. Also wir kennen dich natürlich schon sehr gut, aber diejenigen, die uns vielleicht zuhören, weil du hast ja vorher schon gesagt, du hast lange in England gelebt. Ich kenne Leute, die sagen, ich war lange in Italien und dann stellt sich raus, waren noch mal 3 Wochen in Urlaub. Bei dir war es ein bisschen länger.
Ja, es war ein bisschen länger. Ich habe 10 Jahre in London gelebt. Also ich habe sonst nirgends in England gelebt. Das ist ja auch ein großer Unterschied, ob man jetzt in Manchester ist oder in, weiß nicht wo, oder in Schottland, in Großbritannien oder in London. Ich bin seitdem wieder in München, seit 2001, schon 2001 lange, 20 schon Jahre.
Mhm, ja. Wahnsinn.
Und seitdem ist auch mein Mann hier mit mir, der ist aber Londoner, Engländer. Und der ist jetzt 20 Jahre hier und kann immer noch hervorragend Englisch. Habe ich also nämlich neulich auch über Sir Simon Rattle gelesen, dass der seit 20 Jahren in Deutschland ist und hervorragend Englisch spricht. Und natürlich, wir haben Familie in England. Ich habe auch selber Familie in England und wir sind jedes Jahr oft dort. Das Land ist ein Teil von mir geworden. Mhm. Und ich fühle mich durch den Brexit persönlich beleidigt. Und ich kenne einige, denen es so geht. Ich fühle mich wie ein verlassener Liebhaber so ein bisschen. Mhm. Und, oder eine Liebhaberin in diesem Fall. Und ich habe da viele Wunden zu lecken. Und deswegen damals vielleicht auch mein Blog, bei dem ich mich da so wirklich, ja, das war eine psychotherapeutische Maßnahme. Aber ganz abgesehen von mir ist es ein Thema, was eben alle Europäer auf jeden Fall betrifft. Und die Briten überhaupt, die wollen wir hier mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Mhm. Weil
damit wir vielleicht auch sehen, was wir verloren haben oder verlieren werden. Also es geht ja alles
ja, so vielleicht das und vielleicht jetzt, sind wir bei manchen, denken wir auch, nee, das wollen wir gar nicht.
Oder
haben.
Wir sind
Vielen
vielleicht
Dank.
Auch froh, ja, klar.
Aber,
also Teppich muss
einfach
nicht
generell,
muss ich nicht im Bad haben.
Nee, Teppich im Bad müssen wir nicht haben. Also ich glaube, generell gibt es da viel zu Lernen ist immer so ein langweiliges Wort, aber
ja, ja,
viel
doch,
zu entdecken.
Zu besprechen und zu entdecken, glaube ich auch. Ja.
Also das wäre auch die Frage, wie du dich eben, du hast, glaube ich, Politik studiert.
Ja, ich habe Politik und Geschichte studiert in London und ich habe dann noch einen sehr nützlichen Masters in Russian Studies, also russische Politik und Sprache.
Höre ich der Ironie auch durch? Oder?
Ja, aber das ist ja auch ganz
war wahnsinnig interessant.
Diese Brücke da nochmal schlagen.
Sehr interessant.
Warum die Russen in London investieren.
In London leben, entweder in London leben oder warum die Russen in England andere Russen vergiften, das machen sie ja auch gerne ab und zu mal.
Während in Deutschland sie eher erschossen werden.
Hier eher erschossen, dort eher vergiftet. Ja.
Aha.
Also da gibt es natürlich auch Zusammenhänge. Ich habe in England als Journalistin gearbeitet eine Zeit lang und so. Also ich bin durchaus zwar nicht eine offizielle Expertin, aber ich würde sagen, Expertin genug.
Expertin der Herzen. Und wie fütterst du dich denn mit Infos? Ist es jeden Tag diverse englische Zeitungen lesen? Ist es viel mit deinem Mann diskutieren? Ist es?
Ja, ich bin natürlich, wie alle Konvertiten, bin ich da natürlich tief eingetaucht in die Welt, in die ich mir sozusagen ausgesucht habe, die englische Welt. Ich höre nur englisches Radio morgens zum Frühstück. Also was ist in Westminster los und welcher Stau ist auf der Autobahn um London rum? Und da bin ich immer total auf dem Laufenden, aber auf dem mittleren Ring, was da los ist in München, das weiß ich nicht. Und natürlich, klar,
Internet. Du fährst ja auch kaum Auto.
Nee, ich fahre kaum Auto, ich fahre nur Fahrrad. Internet, Radio, klar, also mich zu informieren ist leicht und ich habe natürlich auch Freunde in England. Ich habe sogar Freunde, oder nur einen, wenn man es jetzt mal ganz ernst nimmt, der wirklich auch für den Brexit gestimmt hat.
Mhm, immer noch?
Nee, inzwischen aber ganz reumütig daherkommt, obwohl er noch bis vor kurzem insistiert hat, dass es alles total in Ordnung ist. Aber schon vor dem 1. Januar, als es wirklich dann vollzogen war, schon davor hat er gesagt, also wenn er könnte, würde er sofort es wieder rückgängig machen. Das ist ja der letzte Blödsinn.
Also, ist aber nicht der Fall.
Nee, und diese Erkenntnis werden ja vielleicht jetzt einige haben. Vielleicht wird es aber auch andere geben, die sagen, es ist super und wir sind ganz froh und das wird ja auch noch spannend und wir haben das ja jetzt, unser Podcast-Projekt, der auch ein bisschen, sagen wir mal, mittelfristig angelegt. Das heißt, vielleicht werden wir auch die eine oder andere Entwicklung da noch mitkriegen und uns vielleicht auch über manches wundern oder.
Ja. Ja, natürlich ist, ich glaube, wir, also der Gesprächsstoff wird uns wahrscheinlich nicht ausgehen und das Thema Brexit ist interessant als kleiner Kosmos, interessant als großer Kosmos, interessant auf einer Metaebene, auf welcher Ebene wir auch immer es wir diskutieren wollen, ob wir eben über Badezimmerteppich sprechen wollen oder über große Friedensprojekte in der Welt, über politische Utopien oder Populismus, über Nationalismus, über
Fish
and Chips, was auch immer. Also wir werden viel zu besprechen haben und hoffentlich.
Mint Jelly gibt es ja immer noch.
Gibt's auch.
Habe ich tatsächlich mal zu Fleisch gegessen.
Ich auch.
Ist erträglich.
Kommt aufs
Fleisch.
Fleisch an. Ja.
Aber jetzt ist die Frage, ob wir an der Stelle den Sprung schon zu unserem Dreiklang polnische Klempner, die Xenophobie haben, weil das war eines der Themen, in die wir einsteigen könnten, oder ist es jetzt zu sehr out of the blue?
Ja, ich glaube, wir könnten es mal betrachten, wobei die Klempner, glaube ich, keine Xenophobie haben, sondern eher eine solche auslösen, obwohl plötzlich die Abflüsse funktionieren.
Warum braucht man dazu polnische Fachkräfte?
Also,
um das englische Wassersystem zum Laufen, am Laufen zu halten.
Ja, es ist interessant. Die Engländer haben eben sowieso auch da sehr exzentrische Gebräuche. Sie haben zum Beispiel eben ihre Abflussrinnen und Rohre sind immer außen am Haus, nicht wie bei uns unterm Putz gelegt oder so. Im Badezimmer verlaufen sie meistens hinter irgendeiner klapprigen Holzverschalung, wenn es überhaupt verschalt ist. Und dann haben sie natürlich ihre Wasserhähne sind sehr anders als bei uns. Also ein Mixer-Wasserhahn, wo das heiße und kalte Wasser gemischt wird, war bis vor 15 Jahren in England noch eine absolute Rarität. Mhm. Jetzt gibt es es öfter, aber wahrscheinlich auch nur in London und in den Metropolen.
Mischbatterie,
also,
ja.
Genau, Mischbatterie, also unbekannt. Und es ist also so, dass es zum Beispiel in London berühmterweise so in den 90er Jahren war das, glaube ich, noch in einer Gegend von London, wo viele Deutsche wohnen, weil da die deutsche Schule ist. Richmond, das ist im Westen von London. Die Deutschen, die da lebten, waren so verzweifelt über den Zustand ihrer Badezimmer überhaupt. Und auch wenn eben mal ein Klempner kam, dass es meistens nur schlechter wurde statt besser, dass sie dann gesammelt haben, bis eine gewisse Anzahl von Haushalten eben Klempner brauchte. Und dann haben sie alle zusammengelegt und einen Klempner aus Deutschland einfliegen lassen, der dann da, weiß ich nicht, eine Woche vor sich hingeklempnert hat. Also das Problem ist bekannt. Und ich, als mein Mann und ich ein Haus gekauft hatten vor 20 Jahren ungefähr in London, das war so ein typisches englisches Haus, schmal mit vielen Treppen, überall verschiedene, auf jedem Stockwerk nur so zwei Zimmer vielleicht. Wir hatten im ersten Stock so ein kleines Gästeklo und das war natürlich sofort verstopft und war überhaupt so ein komisches Vakuum-Pumpklo, was irgendwie fürchterlich viel Lärm machte und hauptsächlich nicht funktionierte. Dann kam eben der Klempner, ein englischer Klempner, und der ging da hoch und wurschtelte rum und man hörte ihn rumoren und dann, ich saß irgendwie drunter im Wohnzimmer und dann kam er die Treppe runter und sagte, ja, er muss kurz zum Auto noch was holen, also irgendwas fehlt, er kommt gleich. Und ich saß im Wohnzimmer und dachte dann irgendwie, ja, wo ist der denn, warum kommt er jetzt nicht und so weiter. Und dachte, jetzt macht er eine Pause, er wollte doch nur was holen. Während ich das noch dachte, fing es an, durch die Decke zu tropfen, drüber war das Klo.
Schön.
Und es tropfte durch die Decke. Und ich rief meinen Mann, der irgendwie im obersten Stockwerk wahrscheinlich gerade war, und sagte, hier, wo ist der Klempner, hier tropft es durch die Decke. Und dann hat er zu mir gleich gesagt, er ist bestimmt weggefahren. Mhm. Und genau so war es, der ist einfach abgehauen. Da hat er irgendwas kaputt gemacht, dann ist er abgehauen, wusste nicht, was er machen soll.
War auch nicht mehr gesehen.
War nie mehr gesehen, kein Wort mehr von ihm gehört. Wir riefen dann sofort einen polnischen Klempner an.
Auf Empfehlung.
Der uns empfohlen worden war. Und der kam zum Glück auch gleich und hat sofort repariert, weil überhaupt, es war gar nichts Schlimmes eigentlich. Aber der andere hat eben irgendwas gemacht, nicht mehr weitergewusst und ist einfach abgefahren. Und das ist keine Seltenheit, das ist ganz normales, also ein normales Gebaren. Vielleicht nur in London, weiß ich nicht, vielleicht in kleineren Orten nicht so. Woran das liegt, da gibt es sicher viele Gründe, aber einer ist wahrscheinlich, dass es eben keine Ausbildungen gibt oder gab mehr in Großbritannien, weil unter Thatcher Ausbildungen abgeschafft wurden und eben keine, also junge Leute konnten das Handwerk einfach nicht mehr richtig lernen. Also wir haben es natürlich irgendwie gelernt, aber nicht richtig, nicht mit Hand und Fuß, so wie bei uns zum Beispiel. Mhm. Und
das ist eigentlich auch ein schönes europäisches Beispiel, oder? Dass da schon eine gewisse Integration war, zumindest in der sanitären.
Auf der sanitären Ebene. Und es war so, als Polen der EU beigetreten ist, die ostdeutschen Länder überhaupt, wofür übrigens die Briten auch sehr gekämpft haben, dass die EU sich im Osten erweitert. Also das war jetzt nicht so, dass da nur die Franzosen immer gesagt haben, so, wir wollen die Länder da haben, sondern die Briten waren da besonders dahinterher. Aus verschiedenen Gründen. Jedenfalls sind die Polen und damals Rumänien, Bulgarien oder sind beigetreten und das einzige Land in der EU, in der Polen und Rumänen zum Beispiel sich sofort niederlassen durften, also sofort diese, wie heißt das nochmal, die Freizügigkeit galt, war Großbritannien. Mhm. Andere europäische Länder haben gesagt, jetzt erstmal machen wir mal noch nicht so halter die Polter und ihr müsst ein paar Jahre warten, bis die Freizügigkeit ganz gilt, auch für euch. Großbritannien, damals unter Tony Blair, hat gesagt, ihr könnt gleich bei uns anfangen. Daraufhin kamen natürlich einige und wahrscheinlich die Polen, die da ankamen, haben gedacht, wir sind hier im Schlaraffenland gelandet. Hier ist ja wirklich, hier muss ja alles repariert werden. Und alles fällt auseinander und keiner hier kennt sich aus. Und sie waren natürlich günstig. Sie konnten halt natürlich günstigere Preise anbieten. Das kennen wir ja auch von hier. Das ist ja jetzt kein Geheimnis. Aber sie waren nicht nur günstig, sie waren halt 1000-mal besser. Mhm. Und dann kam halt immer mehr, weil das hat sich natürlich verbreitet. Und natürlich kamen nicht nur Klempner, ich meine polnische Ärzte, polnische
Schreiner,
polnische Krankenschwestern. Mhm. Und waren dann am Schluss 800.000 Polen in Großbritannien.
Nach wie vor?
Jetzt sind sicher ein paar weniger, denke ich mal. Aber es war viel, also von null, fast null auf 800.000. Und das macht sich dann eben bemerkbar. Und wie gerne macht man dann die Fremden verantwortlich dafür, dass man selber zum Beispiel arbeitslos ist oder keine, irgendwas.
Klar, ist dann Umkehreffekt.
Da dann die Xenophobie und sozusagen der Fremden, die Fremdenfeindlichkeit, wobei die Engländer ja eigentlich wahnsinnig tolerant sind. Aber da wurde dann eben auch immer reingestochen in diesen Stachel. Und ja, ihr könnt nicht mehr, ihr beim Arzt müsst ihr ewig warten, weil das Wartezimmer ist voller Polen und Rumänen oder so.
Das heißt, das war sicherlich auch ein Thema, dem man sich angenommen hat, also gerade die Brexiteers, um damit so ein bisschen Stimmung zu machen, oder?
Wahnsinnige Stimmung. Also es war letztendlich, das Thema Immigration war das absolute Thema, was den Brexit, also die Brexit-Wahl maßgeblichst beeinflusst hat. Weil sozusagen, was es wirklich ist, dass zum Beispiel fast durch die Bank diese auch osteuropäischen sozusagen Neubriten mehr ins System einzahlen, weil dann kommt immer so dieses Benefits-Scroungers, also so Wohlfahrtslümmel, die da nur hinkommen, weil man da eben dann umsonst ins Krankenhaus darf und eben Arbeitslosengeld kriegt oder so.
Ja.
Die kommen dann so, kommen nur nach England, um sich da eben durchfüttern zu lassen und faul auf der faulen Haut zu liegen. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern genau das Gegenteil. Da gibt es 1000 Studien, die zahlen alle mehr ein, als sie rausnehmen aus dem System, sind also Steuerzahler, die machen Arbeitsplätze und sind unheimlich fleißig und so weiter. Also mit der Realität hat das nichts zu tun, aber...
Wie ja viel Kommunikation beim Brexit mit der Realität nichts zu tun hatte. Also das wurde ja in alle Richtungen kräftig übertrieben, zumindest, wenn nicht gelogen.
Ich würde sagen, ganz genau so war es. Damit, das war ein zentrales Thema und auch ganz am Schluss, dann wurde das immer vermischt noch mit der Migrantenkrise, weil das jetzt also Millionen Horden von Muslimen werden sich über England noch ergießen und die kommen alle durch die EU, werden die dann alle eingeschleust und außerdem wird die Türkei sofort auch beitreten und dann wollen 70 Millionen Türken nach Großbritannien, also so wurde das einfach wirklich so gesagt. Mhm. Also klar.
Seit wann gab es denn diese Anti- oder diese Pro-Brexit- Rhetorik?
Die gibt es schon sehr lange und das werden wir in unserem Podcast, glaube ich, ausgiebig beleuchten in den nächsten Folgen, wann das angefangen hat, wo die herkommt. Ein ganz großer erster Verfechter der Anti-EU-Rhetorik vom Brexit war damals noch nicht die Rede, ist unser Freund Boris Johnson, der jetzt der Premierminister ist dieses Landes und unter dem das Land schwer gebeutelt ist, nicht nur mit Brexit, sondern auch mit Corona und einigen anderen Dingen.
den wir natürlich auch ausgiebig beleuchten, weil das ist wirklich eine Figur, die so schillernd ist und so zerzaust ist auf eine Art, dass man unbedingt über die sprechen muss. Das machen wir in einer der direkt nächsten Folgen, würde ich sagen. Boris Johnson zu...
Wir wollen ihn beleuchten.
Wir beleuchten ihn. Die dunklen Seiten
wir uns wollen anzuschauen.
Ich denke, wir, wenn ich jetzt hier so auf unseren Timecode schaue, wir haben nämlich hier so ein Zählwerk.
Eine elektrische Uhr. Eine
elektrische Uhr,
jetzt die
jetzt sagt, dass man jetzt vielleicht auch einfach mal hier einen
ganz guten
Cut machen
genau.
können.
Genau, weil eine Sache noch, genau, Brexit, deswegen gibt es ja auch nicht nur eine Folge mit Benita Goodman und Tobias Wanek und Florian Schwarz, sondern mehrere, denn das ist ja nicht ein Schalter, der umgelegt wurde, oder? Brexit ist der jetzt für dich, ich habe ja schon gesagt, er ist eben nicht komplett vollzogen oder abgehakt. Es ist kein Schalter, es ist ein Prozess.
Wir sind mittendrin, würde ich sagen. Und wir deswegen glaube ich, dass wir sehr viel nicht nur denken, sozusagen zurückdenken werden, warum ist es so, wie ist es gekommen, welche Persönlichkeiten sind da dabei, welche Empfindlichkeiten, Befindlichkeiten, welche Philosophien, sondern es wird sich so viel ändern und so viel ergeben, dass wir, glaube ich, auch ganz viel über Tagesgeschehen dann irgendwann uns austauschen werden zum Thema Brexit. Ja.
Gut, dann...
Da spare ich mir den Psychiater.
Ja, gerne. Du bist willkommen. Wir sind ja nicht auf einer Couch in dem Sinn. Wir sitzen uns auf drei Stühlen vor drei Mikrofonen gegenüber.
Drei Stühle, eine Meinung, wie es früher immer so schön hieß. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal Schluss für heute. Wir brühen uns jetzt mal einen Tee auf und freuen uns dann auf Folge...
Mit Milch.
Die nächste Folge.
EU-Milch.
Ja, mit EU-Milch.
Ja, HEU-Milch, auch Heumilch genannt. Dann bis später.
Wiederhören.
Oder bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.